Und jetzt mal ganz scherzhaft, in meinem Inneren habe ich gedacht, ach, 5 Minuten im Monat Kurfürst. Da würde ich sowas von entscheiden, was da so lange rumliegt. Das Tempo war mir schon manchmal etwas zu langsam und da muss man immer darauf achten, dass man antreibt und sagt, jetzt nicht mehr lange warten, sondern entscheiden.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
In wenigen Tagen wird gewählt, in vielen Rathäusern wird es dann neue Bürgermeister oder wie hier in Bonn neue Oberbürgermeister geben. Wie viel Macht hat man eigentlich als OB? Was darf man entscheiden und wer blockiert einen? Einen, der heute ganz offen über alles reden kann und der den aktuellen Wahlkampf mit Spannung beobachtet, ist Bonns ehemaliger Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch. Herzlich willkommen.
Freue mich, dass ich hier sein kann.
Wenn Sie das so in den letzten Wochen beobachtet haben, haben Sie nicht auch wieder Lust auf Wahlkampf?
Nein.
Weil ich habe mit der Antwort natürlich gerechnet, weil, das ist direkt die Anschlussfrage, weil es damals vor 16 Jahren sind Sie ins Rathaus gewählt worden, weil es damals nicht ganz so hart herging in der Auseinandersetzung, als es heute vielleicht der Fall ist?
Man neigt ja im Rückblick dazu, vieles schöner zu finden, die gute alte Zeit. Nein, 2009 bis 2015 waren auch Jahre, in denen es reichlich Konflikte gab, innen wie außen. Aber dass ich nicht mehr heute Lust hätte, Oberbürgermeister zu werden, das liegt ganz einfach daran, ich habe nach 40 Berufsjahren, 34 Jahre im Schuldienst, als Lehrer und Schulleiter und 6 Jahren OB gesagt, das war es aus guten Gründen. Ich muss mich jetzt nicht schämen, wenn ich in Rente gehe. Und es ist ja nicht so, als wenn ich nichts mache. Also ich mache viel Kultur in Köln und in Neuwied und habe das ein oder andere politische Amt auch noch. All das zusammengenommen ist ganz klar. Natürlich kehre ich nicht zurück in die Kommunalpolitik.
Ich frage auch deswegen, weil ich mir natürlich heute so ein paar Antworten erhoffe von jemandem, der aus dem Nähkästchen plaudern kann, der sozusagen uns mal ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken lässt. Ist vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung nach der Amtszeit da gewesen, dass man vielleicht doch nicht so viel machen konnte, wie man eigentlich gerne gemacht hätte?
Also ich musste mir nach 6 Jahren schon bewusst machen, was wir denn alles geschafft haben. Deswegen habe ich auch nochmal 2 der letzten Wochen darauf verwendet, das zusammenzustellen. Da gab es eine Broschüre unter dem Titel Veränderungen, in denen ich selber nochmal Bilanz ziehen konnte. Und weil man ja vieles auch über 6 Jahre vergisst, die Bilanz ist dann am Ende doch schon so, dass vieles auf die Habenseite gebucht werden kann und man natürlich auch ehrlich sein muss, das ein oder andere ist richtig misslungen, da hat es Fehler gegeben, auch Fehleinschätzungen, aber unterm Strich tut so eine Bilanz gut und zwar für alle Beteiligten.
Ich will darauf hinaus, dass ja alle immer fordern, gerade in der Politik, egal in welchem Amt, ob das jetzt ein Bundeskanzler ist oder ob das ein Oberbürgermeister ist, müsse eigentlich ein tougher Manager her, der so einen Frachter, einen komplizierten, trägen Frachter zu einem ganz schnellen Motorboot macht. Sie selbst kommen als Schulleiter von einer Gesamtschule damals, wo Sie unfassbar viele Innovationen vorangetrieben haben. Sie haben große Leute damals auch in die Schule geholt. Ich erinnere mich noch an Bill Gates beispielsweise und viele andere Dinge mehr. Ist es überhaupt möglich, als Manager zu agieren, der wie ein innovativer Kopf so eine Stadtverwaltung auf links dreht?
Naja, auf links sollte man die wirklich nicht drehen, weil es ja auch da vieles gibt, was gut funktioniert. Aber natürlich gibt es immer Optimierungsprozesse. Ich habe bei Amtsantritt die 6.000 Beschäftigten in einem mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchgeführten Verfahren gefragt, sagt mir bitte 3 Dinge, von denen der neue Oberbürgermeister die Finger lassen soll, weil es gut läuft, und sagt mir 3 bis zu 3 Dinge, von denen ihr glaubt, da muss aber jetzt wirklich mal schnell was passieren. Das haben wir ausgewertet.
Wissen Sie die noch? Die 3 Dinge, die gut waren und die 3 Dinge, die mies gelaufen sind?
Es gab natürlich eine Palette von ganz vielen.
Aber die Top 3 Antworten?
Die weiß ich nicht mehr. Da müsste ich jetzt in meiner Broschüre nachschlagen. Und
nicht schlimm.
Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass in der Gruppe der 6.000 Beschäftigten das Gefühl entstand, wir sind, werden mitgehört und werden einbezogen. Und das habe ich konsequent weiterverfolgt und ja auch die Strukturen dann so verändert, dass Ämter wieder zusammengelegt wurden und auch, sag mal, Das kleine Kanzleramt, was ich um das Oberbürgermeisteramt herum vorgefunden hatte, doch wieder reduziert wurde. Also ich war immer der Auffassung, man muss nicht noch viele zusätzliche schlaue Ratgeber um einen herum haben. Die es in der Verwaltung gibt, die sind ja da, weil sie schlau sind. So, erstmal sind sie es ja geworden, weil man ihnen das zutraut und da muss man auch auf sie hören. Und dann haben wir uns zum Beispiel bei der letzten Klausurtagung mit allen Amtsleitungen und dem Beigeordneten zurückgezogen und haben 200 Konsolidierungsvorschläge für den Haushalt entwickelt und die Verwaltung stand dann wie eine Bank, mit einer kleinen Ausnahme. Aber im Prinzip ist es dann auch gelungen, den Rat davon zu überzeugen, dass diese Haushaltsbeschlüsse gefasst werden konnten. Aber Ihre Frage war ja, wie viel Macht hat man denn da und dann und so? Also auf der einen Seite, sagen wir mal jetzt, die Repräsentanz ist und bleibt Sache des Oberbürgermeisters und seiner ehrenamtlichen Bürgermeister, die ihn gelegentlich vertreten. Und in der Verwaltung ist das Management nur möglich, wenn sie Leute mitnehmen.
Wer muss mitgenommen werden? Also ganz konkret, ist es der Stadtdirektor beispielsweise? Ist das wichtig, dass man den auf der Seite hat?
Mein erster Gang im Rathaus war zu Volker Kregel, dem amtierenden Stadtdirektor.
Das ist also aus Ihrer Sicht der zentrale Dreh- und Angelpunkt, weil wir haben ja momentan die Situation, dass sich die grüne Oberbürgermeisterin mit dem CDU-Stadtdirektor Fuchs offensichtlich nicht ganz so gut versteht, so vorsichtig zu sagen.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es jedenfalls so gehalten, dass ich zu Volker Kregel gesagt habe, Herr Dr. Kregel, wir siezen uns damals und auch noch die ganze Amtszeit, also bis er weg war. Herr Dr. Kregel, eins ist, glaube ich, Ihnen wie mir klar, wenn sich an der Spitze des Berges das kleine Rinnsal teilt, haben wir unten zwei reißende Ströme. Also, es wird nichts geben, das haben wir uns versprochen, was wir nicht gemeinsam so sehen und dann auch durchhalten. Und da muss man ganz oben schon mal Kompromisse machen, aber das ist die Bank, die trägt. Und dann kommen die ganzen Beigeordneten und Amtsleiter und Amtsleiterinnen, mit denen ein Benehmen herzustellen ist.
Was heißt das?
Sie müssen sich...
Definitiv, also so ein bisschen Befehl gehorsammäßig, dass auch klar ist,
dass... man trifft sich und dann spricht man miteinander. Das habe ich immer so gehalten, wie mein ganz früherer Berufskollege Konrad Adenauer, der aus 80 Ratssitzungen den Schluss gezogen hat, bei denen in Köln damals in den 20er Jahren auch die Wassergläser flogen. Das kann es nicht sein. Man muss das in kleineren Runden machen und dabei auch mal, das war damals schon so noch, ein Möselchen trinken. Das ist für das Gemüt hilfreich. Also nein, kleinere Runden, also zusammen mit einzelnen Ämtern zuhören und dann sagen, die Gesamtlage ist so, dass wir möglicherweise gemeinsam jetzt das ein oder andere überdenken müssen. Also jetzt mal Beispiel, Grünflächenamt. Ich ging durch die Stadt, ich kam ja mit dem Schiff rüber und ging am Rheinufer vorbei und sagte, mein, das ist ja dreckig, das will ich nicht haben. Und habe dann Bescheid gesagt, ja, wir haben aber erst und dann, die haben sie jetzt vielleicht gedacht, dass sie das hätten, aber jetzt müssen wir mal überlegen, dass sich das ändert. Montags morgens, wenn ich mit dem Boot hier rüberkomme, muss es hier sauber sein. Ich weiß, dass sonntags abends da viel los ist. Aber was ist das für ein Bild für eine Stadt, wenn man reinkommt und ist dreckig? Also haben wir gemeinsam nach Wegen gesucht, auch das Beethoven-Denkmal.
Aber ganz nur mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja. Das heißt, Sie haben das sozusagen angeordnet, ich hätte das gern sauber, das Grünflächenamt hat das jetzt zu machen. Man kann sich ja als OB logischerweise nicht um alles kümmern. Also wir haben jetzt gerade in der Konstellation auch immer mal wieder Situationen gehabt, wo ein Amt, es war witzigerweise jetzt auch das Grünflächenamt in der Tat, eine Entscheidung getroffen hat, Stichwort Eisbahn, die jetzt nicht mehr kommen kann in diesem Jahr, weil das Grünflächenamt einen Fehler gemacht hat. Kriegt man das als Oberbürgermeister mit? Oder wenn das schief läuft, hat man eben diese Runden dann nicht gemacht im Vorfeld? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich habe es so gehalten, dass ich möglichst über alle mindestens relevanten Prozesse, der Eisbahn wäre natürlich auch ein solcher gewesen, die gab es ja zu meiner Zeit auch, über alle relevanten Prozesse im Bilde war und mich früh auch mit meinem Co-Dezernenten, den ich ja hatte, eingeklinkt habe. Also jeder Amtsleiter wusste, der Oberbürgermeister ist hellwach und guckt, was ich mache. Und könnte das jetzt was sein, wo er meinen würde, dass das nicht so ist, wie er denkt, dann sage ich lieber vorher Bescheid. Also das ist jetzt nicht so eine Ab-8-Stellung, sondern ein Prozess, bei dem man früh dabei sein muss.
Hat das was mit Respekt zu tun?
Respekt vor dem Amt, nicht vor der Person. Das muss man sich verdienen, aber das Amt verdient natürlich Respekt, genauso wie der Amtsleiter Respekt verdient. Ich weiß ja nicht, was mit den Bäumen da so jetzt am sinnvollsten ist, das weiß der. Aber ob man zum Beispiel, jetzt komme ich zurück aufs Beethoven-Denkmal, entscheidet, dass das nur alle 4 Wochen gepflegt wird oder jede Woche, das ist eine Setzung, da sagt der OB, jede Woche. Weil das das begehrteste Fotoobjekt ist. Und das muss dann so sein und das wird dann auch so angeordnet. Insofern gibt es da ein Zusammenhalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich oben Oberschicht unter.
Also Sie empfehlen eine Basta-Politik, so wie Ihr Parteifreund Gerhard Schröder damals gesagt hat, nix da, ich will das aber so, Basta, wir machen das jetzt.
Nein, es ist natürlich so, dass es am besten diese Situation gar nicht gibt, Oberschicht unter. Und die hat es auch nur ganz, ganz selten gegeben. Aber sie müssen so steuern, das habe ich jedenfalls so gehalten, dass sie die Vorlagen, die aus den Ämtern kommen oder aus den politischen Gremien angeregt werden und von den Ämtern dann zur Vorlage entwickelt werden, alle kennen. Ich habe jede Vorlage für jeden Ausschuss und für jeden Rat und Hauptausschuss, also alle Vorlagen, die es für politische Gremien gab, über meinen Schreibtisch kommen lassen. Das waren immer 5.000 im Jahr, da hat man ordentlich was zu tun. Aber an der Stelle wissen Sie dann auch, ob Sie hinterher mitverhaftet werden können oder wollen oder ob Sie letztlich wie jemand dastehen, der sagt, oh, das habe ich ja nicht gewusst und das ist nicht gut fürs Amt. Also das ist zwar anstrengend, aber die Führung gebietet, hat es nach meiner Auffassung immer so gemacht, gebietet es, dass sie jeden relevanten Prozess erst in den Rat bringen, wenn sie ihn selber auch geprüft haben.
All das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, klingt für mich erstmal nach wirklich normalem Menschenverstand, auch im Umgang im Grunde ein soziales Miteinander, Menschenführung, soziale Kompetenz. Mhm. Viele Bürgermeisterkandidaten rühmen sich damit, dass sie enorme Verwaltungserfahrung haben. Was ist denn das eigentlich? Was heißt das? Was heißt Verwaltungserfahrung?
Wenn man jetzt mal den Komplex Mensch, der ja in der Verwaltung arbeitet, einen Moment ausklammert, unzulässigerweise, ist es das Wissen um Strukturen. Also wie sind die Zuständigkeiten in welchem Bereich geordnet? Wer ist an den Entscheidungsprozessen beteiligt? Wie sind die Wege, um die Entscheidung dann weiter zu transportieren?
Aber das habe ich mir doch in der Woche, habe ich mir das doch drauf geschafft, oder nicht?
Naja, das haben Sie, wenn Sie so einen kleinen mittelständischen Betrieb haben, brauchen Sie vielleicht einen Monat so mit 20 Beschäftigten, dann wissen Sie das alles, bei 6.000 und 6 Dezernaten und vielen Ämtern kann das schon was länger dauern. Deswegen ist das schon hilfreich. Sie wissen, wie eine Stadtverwaltung aufgebaut ist, wie sie tickt und wie die Entscheidungswege sind. Das ist schon hilfreich. Also da gänzlich ins Nirvana zu springen, ist schwer. Das kann dann auch gelingen, aber dann braucht man eben eine Zeit lang gute Ratgeber, denen man folgt, bevor man es dann selber machen kann. Ich hatte zum Beispiel ja auch gerne Ahnung von Insolvenzrecht, als das WCCB vor meinem Amtsantritt in die Schieflage geriet. Aber da macht man dann Crashkurse und ist dann auch in der Lage, einem Insolvenzverwalter, der 500 Euro die Stunde abrechnet und dem eigenen Anwälten der Gegenseite, die von... Das wissen Sie alles, die auch 500 Euro die Stunde abrechnen, da müssen Sie dann auch sitzen und sagen, nö, das habe ich anders verstanden. Und wenn Sie mir jetzt sagen, wir müssten das verkaufen, das waren ja auch Berater, weil das alles sich nicht mehr rechnet, sage ich Ihnen, am Ende zählt, was es für die Stadt bringt. Und dann rechnen Sie mir jetzt mal die Umwegrendite aus. Wenn das Ding fertig ist, was bringt es für die Bonnerinnen und Bonner in Millionen pro Jahr, die in die Stadt fließen? Haben sie dann gemacht, da waren es dann 110 Millionen. Und ab da war die Sache klar. Das Ding ist am Ende für die Stadt ein Gewinn. Ist es ja auch.
Ist diese unfassbare Größe der Stadtverwaltung aus Ihrer Sicht eigentlich ein Problem? Also bei Ihnen, Sie haben gerade gesagt, 6.000, aktuell sind es über 8.000 Köpfe, über 7.000 Stellen. Da sind ja doch Hunderte dazugekommen, allein jetzt in den letzten Jahren in Katja Dörners Amtszeit 600 neue Stellen. Ist das ein Problem?
Schauen wir mal dahin, wo ich es wirklich für ein Problem halte und wo auch viele sagen, das ist vielleicht eine unregierbare Stadt, in dem Sinne Köln. Also eine wirklich Millionenstadt mit einem riesigen Apparat und vielen selbstbewussten Bezirken. Da hat es, glaube ich, eine Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister schwerer als in Bonn. In Bonn mit einer Struktur, seien es hier 6.000 oder 7.000, und 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner, kann man schon sagen, das ist auch noch von der Spitze alles zu überblicken. Da kann man auch Entscheidungsprozesse steuern. Und das zeigt ja auch die Arbeit von Menschen in anderen vergleichbaren Städten. Also nicht, dass ich jetzt...
Moment, aber in vergleichbaren andere Städte haben wir oft aufgeführt, auch in der Vergangenheit, Münster, Bielefeld. Die kommen mit hunderten Mitarbeitern weniger aus als wir in Bonn. Wieso brauchen wir so viele?
Die Frage habe ich mir 2009 auch gestellt und die hat was damit zu tun, dass Bonn mal Bundeshauptstadt gewesen ist. Ich war ja der erste Oberbürgermeister, der ins Amt kam und es flossen keine Zuschüsse mehr im Kulturbereich. Und der gesamte Apparat war aber noch darauf ausgerichtet, Dienstleistungen zu erbringen, zum Beispiel für ganz, ganz viele Kultureinrichtungen, die es in Münster, Aachen und sonst wo nicht gibt und für die man auch Personal braucht.
Ja, aber der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Sie sind 2015 ausgeschieden dann. Das heißt, seit 10 Jahren sind weitere 1.000 Stellen hinzugekommen. Also nicht nur, muss man auch sagen, nicht nur die Grünen haben neue Leute eingestellt. CDU-Oberbürgermeister davor eben auch. Das hat ja mit der Hauptstadt nichts mehr zu tun.
Ja, das möchte ich auch nicht kommentieren.
Braucht man nicht aus Ihrer Sicht.
Es wird Notwendigkeiten gegeben haben, dem zu folgen. Natürlich hat der Bund eine ganze Reihe von Anforderungen an die Kommunen weitergegeben und nicht entsprechend geliefert, weder Geld noch Personal. Auf der anderen Seite muss man natürlich, und das habe ich zu meiner Zeit so gehalten, mit einer ganz kleinlichen Prüfung der Organisationsstruktur auch schauen, gibt es da nicht Stellen, die entbehrlich sind. Und das habe ich damals so gemacht, 2012/13, als wir die Organisationsüberprüfung eingeleitet haben. Und ich habe damals im eigenen Dezernat angefangen, um zu zeigen, wenn es was Schmerzhaftes zu tun gibt, dann macht der OB das in seinem Dezernat, mit den Ämtern, in denen er zuständig ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Das hat dann auch zu Umsetzungen und Veränderungen geführt. Also man muss mit den Personalkosten sehr, sehr sorgsam umgehen, weil die Menschen auch darauf schauen und sagen, gut, dann sind es eben 1.000 mehr, aber das gibt auch mehr Output und mehr Gewinn für mich. Und wenn man den nicht messen kann, sind sie unzufrieden.
Mal Hand aufs Herz, ich meine, das können Sie offen reden. Wie oft ist die Praxis, gängige Praxis, dass man den ein oder anderen Posten auch an nützliche, ich sag mal, Parteifreunde beispielsweise vergibt? Haben Sie das gemacht? Sie waren SPD, sind glaube ich bis heute SPD-Mitglied, dass man sagt, oh, den kann ich vielleicht noch gebrauchen, da schachere ich mal den ein oder anderen Posten zu. Ist das eine gängige Praxis?
Ich wäre weltfremd zu glauben, dass es das nicht wäre. Ich kam ins Amt und zu besetzen war nach einem Jahr die Stelle des Kulturdezernenten. Mhm. Ich war jetzt aufgrund von 34 Jahren Tätigkeit im Landesdienst als Gewerkschafter tätig und im Personalrat durch den öffentlichen Dienst und das Beamtenrecht und das Angestelltenrecht geprägt. Und in meinem Herzen trage ich noch heute, Stellen werden besetzt nach Leistung, Befähigung und Eignung. Und dann machten wir ein Ausschreibungsverfahren für die Kulturdezernentinnen und Kulturdezernenten und es gab jemand, die eindeutig die Beste war, nach Ansicht der Verwaltung und auch des Oberbürgermeisters. Und dann gab es eine Partei, die aber sagte, nein, wir sind aber dran. Ich wusste das natürlich, dass das so läuft. Ja, das mag ja sein. Aber die Beste ist nun mal die. Ja, dann hat der Rat sich geweigert und dann hatten wir eine lange, lange Hängepartie und da musste jemand gesucht worden, der dieser Partei, die glaubte, das Vorschlagsrecht zu haben, genehm war.
Das waren die Grünen damals.
Ja, ja. Das ging um Kulturdezernenten und der musste damals dann auch von den Grünen vorgeschlagen werden können.
Ja, aber meine Frage war ja, haben Sie jemals nach Parteibuch besetzt?
Never, niemals. Ich habe ganz viele CDU-Leute zur Amtsleitung gemacht.
Ja. Sie haben ja durchaus auch in Ihrer Amtszeit das ein oder andere Mal, ich sag mal, unkonventionell überrascht. Mit der, ich sag mal, Macht des Oberbürgermeisters. Beispielsweise haben sie mal gefordert, die Opern Köln und Bonn zusammenzulegen. Das hat damals für einen riesen Aufschrei geführt. Das haben sie einfach mal so rausgehauen. Haben sie das damals ganz bewusst gemacht? Einfach mal zu gucken, wie die Stimmungslage ist? Oder war das im Nachgang völlig unüberlegt?
Es war gewagt. Und es ist so, dass wenn ich heute durch die Stadt gehe, dass sich ganz viele Menschen daran erinnern, und ganz schnell auf das Thema kommen und sagen, schade, dass das nicht geklappt hat. Das war sowas von gut und da hätte man sofort. So, das ist aber auch egal. Nein, das ist zustande gekommen, weil wir natürlich alle einen hohen Kostendruck hatten. Die Gemeindeprüfungsanstalt und die Bezirksregierung hatten der Stadt Bonn, die ja noch aus Hauptstadtzeiten lebte, dem Gedanken gesagt, was ihr da für Kultur ausgibt, das ist viel mehr als vergleichbare Städte das tun.
Hat sich bis heute nicht geändert.
Ihr müsst davon runter. Und dann habe ich natürlich auftragsgemäß nach Wegen gesucht, wo man das machen kann. Und dann fällt natürlich der große Posten ins Auge. Und es ist ja auch kein Geheimnis, zu meiner Zeit kostete ein Abend in der Oper bei einer Vollkostenrechnung 200.000 Euro. Da fragen Sie sich schon, kann man da nicht was anderes machen, wenn woanders die Schülertoiletten stinken? Und wir hatten einen Fürsprecher von Weltrang, das war der Hampe. Der Hampe war selber lange Intendant in Köln gewesen und dann ein Opernregisseur von Weltrang, der in der ganzen Welt ein großes Renommee erworben hatte, und der Hampe schrieb dem Rothaus und mir einen Brief und sagte, mir liegt ja an der Qualität der Oper. Und wir sehen ja alle, dass es den Kommunen auf jetzt schon und auf mittlere und lange Sicht finanziell nicht besser gehen wird. Das weiß man doch. Also wenn Sie die Qualität sichern wollen, dann müssen Sie gucken, wo Sie Synergien schöpfen können. Mhm. Und ich schlage Ihnen vor, das war der Vorschlag von Hampe, die Rheinische Oper Köln-Bonn zu gründen. Behalten Sie Ihre zwei Orchester, behalten Sie Ihre zwei Spielstätten, aber nehmen Sie einen Overhead. Mhm. Und dann passiert es nicht mehr, dass Köln und Bonn, ohne voneinander zu wissen, dasselbe Stück 6 Monate später auf die Bühne bringen. Was ja Quatsch ist aus Sicht des Publikums.
Ja, ja.
Und so ist diese Idee entstanden und dann haben wir die rausgehauen.
Was heißt denn wir? Also das heißt
abgestimmt, der Jürgen Rothaus und ich.
Ja, aber abgestimmt mit dem eigenen Haus, mit der eigenen Verwaltung? Mit dem
Nein,
Vorstand.
Das haben wir beide ganz bewusst bei einer Podiumsdiskussion gemacht und der Ballon stieg hoch. Ja, er führte in Köln dazu, dass am Ende der Intendant fristlos entlassen wurde, weil er sich ungebührlich, also wirklich schäbig, gegenüber dem Oberbürgermeister geäußert hatte. Und hier in Bonn führte das dazu, dass der damalige Intendant, der auch der jetzige ist, und der damalige Generalmusikdirektor auch verbal etwas entgleisten, und dann zog ich die arbeitsrechtliche Karte und dann haben sie sich wieder verbal in, sagen wir mal, normale Bahnen begeben.
Ja, am Ende ist aus dieser Idee nichts geworden. Das mit der Zusammenlegung hat nicht geklappt.
Nein.
Das war ein Vorstoß
Leider.
Von Ihnen, der nicht erfolgreich war. Ein Vorstoß, der allerdings erfolgreich war, da ging es um den Kunstrasen. Nämlich die Spielstätte, die Open-Air-Spielstätte, die es bis heute gibt, und mit einem, mit dem ich vor ein paar Podcast-Folgen gesprochen habe, Ernst Ludwig Harz, der hat sie explizit gelobt, dass sie der Oberbürgermeister waren, der Mut gezeigt hat und gesagt hat, so Leute, Diskussion hin oder her, dieser Standort, nämlich der jetzige, unten am Rhein, der ist es jetzt und ihr dürft das jetzt machen. Kommen wir mal wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Wie viel Kompetenz dafür hatten Sie eigentlich, das zu entscheiden?
Ja, da muss man manchmal mutig sein. Und ich zitiere nochmal Konrad Adenauer, den Juristen, der ganz bestimmt in so einer Stelle auch gesagt hätte, selbstverständlich achte ich das Recht, aber man darf mit dem Recht auch nicht so pingelig sein. Also es war klar, ich wollte, dass der Kunstrasen dort etabliert wird. Aus vielen Gründen. Wir hatten ja an der Museumsmeile was verloren und Bonn lechzte nach einer Open-Air-Spielstätte von Rang, wo man auch sich freute, hingehen zu können. Und dann hatten wir dieses Areal ausgeguckt und es eignete sich. Und innerhalb der Politik und innerhalb der Verwaltung gab es eigentlich nur so ein bisschen Zögern und Zaudern. Oh, da haben wir aber wieder dieses und jenes, der Landschaftsschutz und dann auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Es kam dann ja zu der Situation, dass Klagen geführt wurden. Und an der Stelle habe ich mich dann entschlossen, eben nicht einzuknicken. Da haben wir die erste Niederlage kassiert und gesagt, gut, dann gehen wir eben vors OVG und tragen erneut vor, dass Beuel eben nicht ein reines Wohngebiet ist, sondern auch ein Mischgebiet ist. Da gab es ja früher eine Zementfabrik, da gibt es eine Eisenbahn. Und man kann als Anwohner von Beuel, da kamen ja die Klagen her.
Bis heute übrigens.
Ja, nicht darauf setzen, dass man oben am Drachenfels wohnt und nichts hört und nur was sehen kann. Das haben wir dann gewonnen. So. Und an der Stelle gab es natürlich viele, die gesagt haben, ach, jetzt wird das schon wieder nichts und wollen wir nicht lieber dann aufgeben und was Neues suchen. Ich sage, nee, das dauert dann auch wieder alles. Also haben wir durchgezogen, Paul gehalten und das war am Ende richtig.
Das ist ja eine Situation, die wir heute im Grunde fast tagtäglich erleben. Also ganz aktuell war die Situation, dass eine Dezibelüberschreitung mit einer sehr, sehr hohen Strafe geahndet worden ist, nämlich mit 20.000 Euro, die die Stadt Bonn verhängt hat gegen ein Konzert, was zu laut war. Dann hat man im Nachgang gesagt, okay, diese 20.000 gibt es jetzt als Förderung im nächsten Jahr. Braucht es an dieser Stelle aus Ihrer Sicht mehr klare Haltung, dass man sagt, ja, ich weiß um die Probleme, vermutlich klagt auch irgendjemand gegen den Lärm, aber ist mir wurscht, ich will das jetzt haben und wir ziehen hier durch.
Ja, das ist so. Dass, wenn man sich mal entschieden hat, dass das für die Stadt von großem Gewinn ist, dann muss man eben auch rechts und links mal gerade sein lassen. Das war beim WCCB ja noch viel schlimmer. Da habe ich ja Strafanzeigen bekommen wegen des Verdachts der Untreue. Ich wurde Steuergelder und so. Aber klar war immer, man muss es zu Ende bringen, weil es für diese Stadt, die UN wäre sonst weg.
Aber ist man aus diesem, ganz kurz, auch aus dieser Erfahrung, auch einer Ihrer Vorgängerinnen, Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann, die wirklich extrem auch persönlich gelitten hat unter diesen ganzen Klagen und dass sich das unfassbar lange gezogen hat, wird man vorsichtig? Also wenn man beispielsweise weiß, okay, da droht mir persönlich vielleicht auch eine Klage, sagt man dann verständlicherweise, ja komm, dann lassen wir es doch lieber sein.
Ja, dann sind Sie in dem Amt falsch. Also Sie müssen es jeden Tag riskieren, ordentlichen Gegenwind zu bekommen und zwar nicht nur politisch, sondern auch juristisch. Das ist so und natürlich geht man nicht blind irgendwo rein, sondern ich habe an einer anderen Stelle, als man mir gesagt hat, du musst jetzt denjenigen entlassen, der hier beim WCCB besonders viel falsch gemacht hat, habe ich gesagt, ja, was hat er denn falsch gemacht und so und so und so und so. Und dann habe ich eine der besten Arbeitsrechtskanzleien in Deutschland gefragt, wenn ich dem Willen des Rates folge, der so geäußert worden war, den Mann fristlos zu entlassen, wohin führt das? Gewinne ich diesen Prozess, der wird sich ja wehren. So, gewinne ich dann diesen Prozess oder verliere ich ihn? Sagen Sie mir bitte eine Wahrscheinlichkeit. Dann haben die gesagt, ja, Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 25% zu gewinnen. Ich gesagt, nein, dann machen wir das nicht.
Ja? Sie waren zwar nie Mathelehrer, ne? Aber ich glaube, das,
dann machen wir das nicht. Das habe ich dann 2 Jahre durchgehalten, aber der Rat war ja wild entschlossen, Sündenböcke zu definieren und hat dann mich verpflichtet, die Entlassung auszusprechen. Aber wie das ausgegangen ist, wissen Sie auch. Jahrelanger Rechtsstreit und am Ende hat der Mann gewonnen. Also man darf natürlich das Recht, wenn man auch nicht pingelig sein will, nicht völlig missachten. Man muss schon gucken, bis wohin kann das gehen. Und da müssen Sie aber manchmal, im WCCB war das am Ende täglich der Fall, müssen Sie auch mutig sein.
Ich will zu einem letzten Thema kommen, nämlich zu dem, was Sie gerade schon angesprochen haben, eigentlich dieser persönlichen Eignung, dem, was sozusagen einem Oberbürgermeister tagtäglich passiert. Wir haben gerade in diesen Tagen sehr viel gehört über Bürgermeister, die nicht mehr antreten in ihren Städten, in ihren Gemeinden, weil einfach zum Teil die persönlichen Anfeindungen sehr, sehr zugenommen haben, worunter auch Kinder und die Familie gelitten hat. Ist Ihnen das auch mal passiert?
Ja, natürlich. Also ich habe auch die Mails bekommen, in denen versteckte Drohungen enthalten waren und Beschimpfungen, auch sogar öffentlich über Facebook. Das ist in der heutigen Zeit so. Das muss man wissen, wenn man ins Rathaus zieht, dass das passiert. Das ist immer so. Man wird es aufgrund der Situation der sozialen Medien aushalten müssen, dass es ungerechtfertigte Verleumdungen gibt. Und man muss darauf setzen, dass man es schafft, mit viel Gelassenheit, Entscheidungsfreude und nah bei den Menschen, die Menschen nicht zu verlieren, sondern die bereit sind, einem zu folgen. Und deswegen, irgendwann haben Sie mal jetzt in der letzten halben Stunde gefragt, was muss denn so ein Oberbürgermeister können neben Verwaltung? Sag ich mal drei Dinge. Er muss mit Menschen können und mit Menschen können.
Wer gewinnt die Wahl in diesem Jahr?
Der Bürger. Und die Bürgerin. Entschuldigung.
Sie
werden mir doch hier keine Wahlaussage entlocken.
Naja, aber Sie sind ja politischer Mensch. Sie beobachten das ganze Thema natürlich auch. Was auffällt, ist natürlich, dass die Stadtgesellschaft in einer gewissen Weise gespalten ist. Es wird zum Teil hitzig diskutiert über das Thema Verkehrswende, über all die Themen, die Sie auch schon bei Ihnen ehrlicherweise auch auf dem Zettel hatten. Wie nehmen Sie das gerade aktuell wahr?
Also jetzt sagen wir mal so. Wenn ich abends die Nachrichten gucke und mir die Stimmung in der Welt angucke und in Europa, dann könnte ich ja morgens aufwachen und alles furchtbar finden. Aber nein, die Sonne geht über Bonn auf. Wir leben im Frieden. Und egal, ob es jetzt Guido Deus oder Katja Dörner oder Michael Faber sein sollte.
Sie sagen Ihren Kandidaten gar nicht von der SPD, Jochen Rehschall.
Ich wollte sie jetzt nicht alle sechs aufzählen oder sieben. Ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind. Also egal, wer von den sieben wird, von der AfD ist gerne dabei.
Doch, ist auch einer dabei.
Also da würde ich das ja mal einschränken. Es wird ja zur Stichwahl, da gehört ja jetzt nicht viel Prophetie zu. Also es gehört, wird wahrscheinlich zur Stichwahl kommen zwischen Katja Dörner und Guido Deus. Und wenn Sie mich eine Woche vor der Stichwahl fragen, wie es dann ausgeht, dann würde ich vielleicht mich trauen, eine Prognose abzugeben, die aber auch ja keinem anderen irgendwie hilft. Von daher würde ich es auch lassen. Es wird ein knappes Rennen. So oder so, Bonn wird es weiter gut gehen.
Weil der Oberbürgermeister am Ende des Tages so viel doch nicht entscheiden kann.
Das könnte er oder sie sicherlich an manchen Stellen etwas mehr, als er oder sie sich das vielleicht traut. Das ist aber eine Sache, die immer der genauen Abwägung bedarf. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, im Sommer, wenn der Rat Pause hatte und keiner da war außer mir und vielleicht noch ein paar Stallwachen, das ist die schönste Zeit für den Oberbürgermeister. Da hat er plötzlich entdeckt, dass es etwas zu entscheiden gibt, was keinen Aufschub mehr haben darf. Und dann macht er eine Dringlichkeitsentscheidung. Und dann braucht er noch einen, der die mit unterzeichnet. Aber dann ist es erstmal auf Schiene gesetzt. Und jetzt mal ganz scherzhaft, in meinem Inneren habe ich gedacht, ach, 5 Minuten im Monat Kurfürst. Da würde ich sowas von entscheiden, was da so lange rumliegt. Ob es dann klug gewesen wäre, nein, das schädigt natürlich alles die Demokratie. Aber das Tempo war mir schon manchmal etwas zu langsam. Und da muss man immer darauf achten, dass man antreibt und sagt, jetzt nicht mehr lange warten, sondern entscheiden.
Sagt der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Jürgen Nimsch. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.